Alexander von Humboldt hieß das Segelschiff, das 1906 bei der Bremer Weserwerft vom Stapel gelassen wurde. In den 50er Jahren nutzte man dieses Schiff für die Ausbildung und für maritime Expeditionen. Im Nordatlantik bei einer Expedition geriet das Segelschiff in einen gewaltigen Sturm mit Windgeschwindigkeiten von über 120 km pro Stunde. Die Wellen waren gigantisch, bis 15 Meter hoch. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, 15 Meter, wenn ein Schiff durch eine Welle 15 Meter hochgehievt wird und dann wieder quasi runterfällt. Das muss also unglaublich gewesen sein, und die Mannschaft kämpfte und es gelang ihr, das Segelschiff einigermaßen auf stabilen Kurs zu halten. Und nach langen 48 Stunden beruhigte sich der Sturm, und dank der stabilen Konstruktion der Rumpfform und den robusten Masten dieses Schiffes widerstand das Schiff den Wellen und dem Sturm. Die Schäden waren verhältnismäßig gering und die Fahrt konnte fortgesetzt werden. Im Textabschnitt, den wir heute betrachten, begegnet uns auch ein Schiff. Dieses Schiff ist sturmfester als die Alexander von Humboldt. Es ist unsinkbar, es könnte jeden Sturm und jede Sturzflut überstehen. Welches Schiff kann das sein? Ganz eine schwierige Frage für bibelkennende Christen. Nein, ich rede von einem Schiff. Die Arche, natürlich. Die Arche. Im Textabschnitt, den wir heute betrachten, begegnet uns auch ein Schiff. Eben, das ist die Arche. Petrus erwähnt dieses Schiff in seinem ersten Brief. Lesen wir einmal diesen Textabschnitt im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 18 bis 20. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte. Er ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In ihm ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott in Geduld ausharrte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen gerettet wurden, durchs Wasser hindurch. Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi, welcher ist zu Rechten Gottes aufgefahren gen Himmel, und es sind ihm untertan die Engel und die Gewalten und die Mächte. Petrus erklärt den Christen, sie sollten aufrichtig leben und zu ihrem Glauben an Jesus Christus stehen. Er meint, Christus allein ist Herr, haltet ihn heilig. Schönes Lied. Haltet ihn heilig in euren Herzen und weicht vor niemandem zurück. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid. Petrus wusste, wie Christen auf Widerstand stoßen können, wenn sie ihren Glauben an Jesus Christus bekennen und dazu stehen. Und das ist bis heute so. In vielen Ländern werden Christen diskriminiert, verfolgt, eingesperrt und sogar getötet. Auch Petrus wurde Opfer seines Glaubens. Gemäß einer Überlieferung wurde er in Rom hingerichtet, und zwar unter dem Kaiser Nero, und zwar in grässlichster Weise. Er verspottete die Christen, indem er sie umgekehrt ans Kreuz hängte und anzündete und als Straßenbeleuchtungen verwendete. Man geht davon aus, dass Petrus so sterben musste. Das geschieht allen, Alles nur deshalb, weil diese Menschen an Jesus glauben und ihm nachfolgen, ihm treu bleiben wollen. Doch das soll uns von der Nachfolge nicht abhalten. Peter schreibt, es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Oder anders gesagt, es lohnt sich, für gute Taten zu leiden. Und Jesus treu zu bleiben, ist wirklich auch eine gute Tat. Und warum sich das lohnt, darauf kommen wir jetzt zu sprechen. Oder er vor allem. Denn er zeigt auf, was Jesus für uns getan hatte. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte. Er ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Jesus hatte auch gelitten. Er litt zwar nicht, weil er es verdient hätte, sondern weil er den Willen Gottes seines Vaters erfüllen wollte. Und genau das geschah ja auch diesen Christen. Sie wollten Jesus treu bleiben und deshalb litten sie. Aber Jesus litt für unsere Sünden, also für deine und für meine. Obwohl er gerecht, das heißt, obwohl er keine Sünde hatte, litt er für die Ungerechten. Er litt für uns Menschen, für dich und für mich. Der Höhepunkt dieses Leidens war seine Hinrichtung an einem Kreuz. Er wurde auf schrecklichste Weise verspottet, verhöhnt und schlussendlich getötet. Petrus hatte das bereits im Kapitel 2 dieses Briefes folgendermaßen beschrieben. Unsere Sünden hat er ans Kreuz hinaufgetragen mit seinem eigenen Leib. Damit sind wir für die Sünden tot. Wir sind da für die Sünden tot. Und können nun für das Gute leben. Durch seine Wunden sind wir heil geworden. Dieses eine Opfer, das Jesus für uns erbracht, ist ausreichend, um alle unsere Sünden zu tilgen. Jesus hat ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht, das ewig gilt. Dieses Opfer hat kein Verfalldatum. Es gilt bis heute. Und dieses Opfer ist nicht nur für ausgewählte Menschen gedacht, sondern, wie Johannes in seinem Brief schreibt, für alle Menschen. Jesus selbst ist die Versöhnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern für die Sünden der ganzen Welt. Egal, also mit wem wir in Kontakt kommen, egal mit wem wir sprechen, jeder Mensch auf dieser Welt hat die Möglichkeit, aufgrund des Opfers von Jesus seine Sünden loszuwerden. Jeder Mensch. Wenn du in dem Migros gehst und an der Kasse stehst und zahlst, so ist die Kassiererin, egal ob du sie kennst oder nicht, ob sie Christ ist oder nicht, aber auch für ihre Sünde ist Jesus am Kreuz gestorben. Und wenn sie sich Jesus zuwendet, wird sie Erlösung bekommen. Egal, wem wir begegnen. Petrus sagt auch, mit welchem Ziel das Jesus tat, damit er, also Christus, euch zu Gott führte. Da komme ich ganz zum Schluss nochmal genau auf diesen Punkt. Sehr bemerkenswerte Aussage. Die Sünde können wir uns als einen tiefen Graben, eine unüberwindliche Schlucht vorstellen, die zwischen uns und Gott offen steht. Selbst wenn wir mit aller Kraft diese Schlucht überwinden wollen und uns ein Leben lang damit beschäftigen würden, auf die andere Seite zu kommen, es würde uns nicht gelingen. Es ist ein zu tiefer, ein unüberwindlicher Graben mit eigenen Anstrengungen. Mögen sie noch so religiös sein, können wir nicht zu Gott durchdringen. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Es gibt nur eine einzige Chance. Nur eine einzige Möglichkeit, dass Gott zu uns kommt. Gott muss uns entgegenkommen. Er muss uns die Hand reichen. Nur Gott kann diese Schlucht überwinden und diesen Graben zwischen uns und ihm zuschütten. Und genau das, exakt das, ist das, was Jesus mit seinem Sterben am Kreuz getan hat. Mit seinem Kreuz am Sterben streckt er uns seine Hand hin und lädt uns ein. Er hat diese Schlucht überwunden. Er tat, was nötig war, damit er uns zu Gott führen kann. Und einmal sagt das Jesus seinen Jüngern mit diesen Worten: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es gibt keinen Umweg, keinen Schleichweg. Jesus ist der Weg, der uns zum Vater führt. Doch Jesus ist nicht nur am Kreuz hingerichtet worden und gestorben, sondern er wurde auch auferweckt. Die gute Nachricht übersetzt diesen Abschnitt im Petrusbrief so: Christus wurde als Mensch getötet, aber durch den Geist Gottes zum Leben erweckt. Es war die Kraft Gottes, die Jesus erweckte und die Auferstehung ermöglichte. Also freuen wir uns über das großartige Geschenk, das uns Jesus gemacht hat. Er litt für uns, damit er uns zu seinem Vater führen kann. Damit wir geheilt werden, damit wir ewiges Leben bekommen. Das nächste, was jetzt Petrus schreibt, ist nicht ganz einfach zu verstehen. Es ist einer dieser Texte in der Bibel, über die man immer wieder mal gefragt wird: Hey, wie muss ich das verstehen? Und ich war schon am Überlegen, über was ich heute predigen sollte. Habe mir gedacht, vielleicht könnte ich über den Abschnitt predigen, da ist ein bisschen ein anspruchsvoller Text, aber ja, nur ich überlege es mal. Und dann bekomme ich tatsächlich ein WhatsApp, wo mich jemand fragt: Hey, wie müssen wir das verstehen, diesen Abschnitt? Da habe ich gedacht, okay, dann machen wir das halt. Also Peter schreibt: In ihm ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott in Geduld ausharrte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen gerettet wurden, durchs Wasser hindurch. So. Jetzt sind wir also bei diesem besonderen Schiff, das jeden Sturm übersteht und sogar eine Sintflut überstanden hat. Ich werde gleich auf die Arche zu sprechen kommen. Zuerst will ich aber die Frage klären, wie man das sich dann vorzustellen hat, was Petrus hier schreibt. Ist Jesus, wie das aufgrund dieses Verses oft verstanden wird, tatsächlich in die Unterwelt gegangen, um dort den Menschen, die vor der Sintflut gelebt hatten, das Evangelium zu verkündigen oder was auch immer? Da ist man sich in der Theologie auch nicht so ganz einig. Was hätte er dann überhaupt gesagt? Hätte er seinen Sieg einfach proklamiert oder hätte er nochmal eingeladen, quasi nochmal die Gnade angeboten? Einige sprechen in diesem Zusammenhang sogar von der Höllenfahrt Christi, was an sich ja schon ein bisschen sonderbar klingt. Und der Reformator Martin Luther hatte mit dieser Sichtweise große Mühe. Er meinte zu diesem Text: Das ist ein wunderlicher Text, ein finsterer Spruch, als freilich einer im Neuen Testament ist. Also es ist halt ein bisschen altformuliertes Deutsch. Mit anderen Worten sagt er, wie es keinen anderen im Neuen Testament gibt, dass ich noch nicht gewiss weiß, was Sankt Petri meint. meinet. Es gibt auch deutsche Bibelübersetzungen, die diese beiden Verse so übersetzen, dass es klar scheint, dass Jesus, während er im Grab lag, diese Menschen im Totenreich besuchte. Wir können uns jetzt mit den verschiedenen Interpretationen beschäftigen, was unseren Zeitrahmen sprengen würde. Deshalb will ich euch erklären, wie ich meine, wir diesen Text verstehen können. Und ich überlasse es selbstverständlich euch, ob ihr meiner Sichtweise folgen wollt oder nicht. Peter schreibt hier übrigens nicht, dass Jesus, während er im Grab lag, das Totenreich besuchte oder gar in die Hölle gegangen sei. Diese Sicht wäre schon deshalb ein bisschen problematisch, weil eben zuvor ausgesagt wird, dass Jesus auferweckt wurde. Also Peter spricht hier nicht vom Auferstandenen, auch nicht von Jesus, der im Grab lag, sondern vom Geist Gottes, der Jesus auferweckt hatte. Das heißt, in ihm. Und diesbezüglich sind sich alle Übersetzer einig, dass sich das in ihm auf den Geist Gottes bezieht. Also in demselben Geist, den Jesus auferweckt hat, in demselben Geist wirkte Gott schon zu Zeiten Noahs. Dieser Geist war schon damals, als Noah die Arche baute, wirksam. Dieser Geist Gottes ermahnte die Menschen schon damals. Er war schon damals bereits darum bemüht, die Menschen zur Umkehr zu bringen. Es könnte sogar sein, dass Petrus meinte, dass der Geist Gottes damals durch Noah zu den Menschen sprach. In seinem zweiten Brief schreibt er: Noah, der die Menschen zum Gehorsam gegen Gott aufgerufen hatte. Petrus betont auch die Geduld Gottes, oder man kann es auch sagen, dass Gott langsam zum Zorn ist. Das ist übrigens etwas ganz Wichtiges. Wenn wir im Alten Testament lesen, die vielen Gerichte, dann sind wir immer geschockt. Und das ist natürlich auch schockierend. Aber wir vergessen oft die Langmut Gottes, wie lange Gott gewartet hat, wie viel er investiert hat, um die Menschen zur Umkehr zu rufen. Und dauernd haben sie ihm den Rücken gekehrt. Also Gott ist langsam zum Zorn. Denn er gab viel Zeit zur Einsicht und zur Umkehr. In 1. Mose lesen wir: Der Herr sprach, mein Geist soll nicht immer da im Menschen walten, denn er ist Fleisch, ich will ihm als Lebzeiten geben 120 Jahre. Das wird allgemein so verstanden, dass Gott den Menschen damals 120 Jahre Zeit gab, damit sie hätten umkehren können. Stell dir einmal vor, wenn du mit jemandem einen Streit hast und er hat dir etwas angetan, und du gibst ihm 120 Jahre Zeit, dass er zur Einsicht kommen könnte. Ich weiß nicht, ob jemand von uns überhaupt 10 Jahre warten würde. Den hätten wir schon lange dann abgeschrieben, schon nach einem Jahr. Gott hat 120 Jahre Zeit gegeben. Und deshalb schreibt Paulus: damals, als Gott in Geduld ausharrte, zur Zeit Noahs. Gott war immer darum bemüht, die Menschen zur Umkehr zu bewegen, bis heute, damit sie nicht ins Verderben laufen. Das ist Gottes Anliegen seit dem Sündenfall. Schlussendlich war es zur Zeit Noahs nur 8 Menschen, die in die Arche gestiegen waren. Nur wenige Menschen, nämlich 8, wurden damals in die Arche aufgenommen und durch das Wasser gerettet, das die Arche trug. Die Arche rettete sie durch das Gericht, das über die Erde kam. Im Hebräer wird das, was damals geschah, reflektiert. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Was damals mit der Arche geschah, ist ein Vorbild für uns heute. Die Arche wird mit der Taufe verglichen. Die Taufe entspricht in diesem Bild dem Einstieg in die Arche, also in dieses von Sturm schützende Gefährt. Und dieser Einstieg ist unsere Hinwendung zu Christus, unsere Kapitulation vor Gott und unsere Entscheidung, Jesus nachzufolgen. Petrus meint, das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Jesus ist unsere Arche, wenn wir bei ihm sind, wird er uns durch diese Welt hindurchtragen, durch alles hindurch. Wie eben die Arche durch die ganze Flut hindurchgetragen wurde und diese Menschen gerettet hatte. Durch die Stürme dieser Welt wird er uns zum Vater bringen. Er ist die Garantie, dass wir auf der neuen Erde und auf dem neuen Himmel ankommen werden. Er bringt uns sozusagen ins goldene Zeitalter. Das ist die Zeit, wenn wir Gott mit eigenen Augen sehen werden. Johannes hörte in einer Vision Gottes Stimme, die rief: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Dorthin wird uns die Arche bringen. Dorthin wird uns Jesus führen und begleiten. Und ein goldenes Zeitalter wird es sein, deshalb habe ich den Titel so gemacht, das kann man ja auch nur in Bildern sprechen, weil die Bibel diesen Ort in Jerusalem so beschreibt. Die Mauern waren aus Diamanten gebaut und die Stadt selbst bestand aus reinem Gold, das wie geschliffene Kristall schimmerte und glänzte. Also diese goldene Stadt, wo wir nicht wissen, ob das jetzt, wie das dann ist. Die Offenbarung versucht einfach etwas zu beschreiben, das wir uns eigentlich gar nicht vorstellen können. Es wird einfach wunderbar sein. Das goldene Zeitalter. Wir werden also nicht wie im Flintflug dorthin kommen, sondern wir werden für diese Reise befähigt. Petrus schreibt, denn in der Taufe sind wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen. Durch die Auferstehung Jesu Christi, welcher ist zur Rechten Gottes aufgefahren gen Himmel. Wenn wir zu Jesus kommen, geht es nicht um äußere Veränderungen. Es geht nicht darum, dass wir unsere religiösen Praktiken ändern und anpassen oder ausbauen. Die Taufe ist keine Fassadenrenovation. Jetzt bin ich ein bisschen frömmer als vorher. Nein. Wir bekommen ein gutes Gewissen. Da geschieht etwas Fundamentales, etwas, das keiner von uns selber machen kann. Wir bekommen ein gutes Gewissen durch die Vergebung unserer Schuld. Das ist eine fundamentale Erneuerung unseres Lebens. Fundamentaler geht gar nicht. Deshalb schreibt Paulus, wenn ein Mensch zu Christus gehört, ist er schon neue Schöpfung. Was er früher war, ist vorbei. Etwas ganz Neues hat begonnen. Es ist wirklich radikal, als wir uns vorstellen können, was da passiert. Diese Erneuerung ist möglich, weil Jesus auferstanden ist. Dies, derselbe Geist, der ihn auferweckt hat, wird in uns wirksam. Es ist übrigens auch derselbe Geist, der zur Zeit Noahs wirkte, weil ja der Geist, der Jesus erweckte, zur Zeit Noahs wirkte. Paulus schreibt, wenn der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Mit Jesus werden wir den Gewittern und Stürmen in dieser Welt standhalten können. Denn Jesus ist allmächtig. Im Himmel hat er den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite eingenommen. Und die Engel und alle überirdischen Mächte und Gewalten sind ihm unterworfen. Jesus herrscht über alle Mächte und Gewalten. Deshalb ist er der Stärkste. Und deshalb, wenn uns jemand helfen kann, durch eine schwere Zeit hindurchbringen, dann ist das er. Und deshalb kann er dafür sorgen, dass wir am Ziel ankommen werden. Petrus spricht hier wirklich zu den Christen, die leiden müssen, weil sie Jesus treu nachfolgen. Und vielleicht haben sich diese Christen Gedanken darüber gemacht, ob sie diesen Druck auf Dauer ertragen können. Schaffen wir das? Halten wir durch? Ist das überhaupt möglich? Und Petrus ruft ihnen zu Recht in Erinnerung, was Jesus aufgrund seines Opfers für sie tun wird, warum er für sie starb, damit er euch zu Gott führte. Und diese Wortwahl finde ich doch sehr bemerkenswert. Er hätte zum Beispiel einfach sagen können, wie er gesagt hat, die Taufe rettet euch. Sagt er im selben Textabschnitt, hätte er doch genauso sagen können, und was Jesus getan hat, das rettet euch. Aber er sagt, damit er euch zu Gott führt. Petrus betont hier also den Weg, den wir in dieser Welt gehen müssen. Er betont, dass Jesus das getan hat, damit er uns ans Ziel bringen kann, durch unser Leben hindurch, so wie die Arche durch den Sturm getragen wird, so werden wir durch die Beziehung zu Jesus, durch die Stürme unseres Lebens getragen. Da hat er eine besondere Betonung in diesen Abschnitt gelegt, eben für Christen, die leiden. Deshalb kommt Petrus auf die Arche zu sprechen, die zeigt, wie 8 Menschen durch das Gericht hindurch bewahrt wurden. Und genauso wird uns Jesus bewahren. Der Unterschied ist, dass es nicht nur 8 Menschen sind, die er zu diesem Ziel führen wird. Eine unzählbare Menschenmenge aus allen Nationen wird er zum Ziel führen. Das sah Johannes in einer Vision. Ich sah eine große Menge Menschen, so viele, dass niemand sie zählen konnte. Es waren Menschen aus allen Nationen, Stämmen, Völkern, Sprachen. Sie standen in weißen Kleidern vor dem Thron und dem Lamm und hielten Palmzweige in ihren Händen. Mit lauter Stimme riefen sie: Der Sieg gehört unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Jesus. An diesen Ort wird uns Jesus führen. Genau dorthin. Und Petrus wollte mit dem Vergleich mit der Arche die Christen ermutigen, die leiden mussten. Wir kennen das auch. Wir durchleben auch Stürme verschiedenster Art, die manchmal kaum zu ertragen sind, schwere Krankheiten, liebe nahestehende Menschen, die wir gehen lassen müssen oder schwere Kranken. Wir sind unsicher, wie sich die Welt und die Wirtschaft entwickeln wird. Alles geht, hat man den Eindruck, alles ist durcheinander, überall Konflikte und man weiß nicht, wo geht das, wo führt das noch hin. Ertragen wir das dann, wenn es auch für uns Schweizer plötzlich schlimmer wird, auch wirtschaftlich? Und schlussendlich wissen wir nie, wann wir wegen unserem Glauben an Jesus wirklich leiden werden. Das wissen wir nie. Es kann so schnell drehen. Werden wir das alles überstehen? Werden wir genügend Kraft haben, um am Ziel anzukommen? Schaffen wir das? Die Jungen müssen noch 40, 50, 60 Jahre leben. Ich habe vielleicht noch 10, 20 oder wenn es hochkommt, 30. Ob, bis dann weiß ich vielleicht auch nicht mehr, was um mich geschieht. Aber schaffen wir das? Ja. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wenn wir in der Arche bleiben, wenn wir Jesus nicht loslassen, werden wir das alles schaffen, egal was kommt. Es wird nicht schmerzlos sein, aber wir werden am Ziel ankommen. Wir werden es schaffen. Und das wollte Petrus den Christen sagen. Das gilt auch für uns. Lassen wir uns durch nichts beirren. Gott bringt uns ans Ziel, wie Petrus eingangs des Briefes bereits schreibt. Die Hoffnung richtet sich auf das neue Leben, das Gott schon jetzt im Himmel für euch bereithält, als einen Besitz, der niemals vergeht oder verdirbt oder aufgezehrt wird. Wenn ihr Gott fest vertraut, wird er euch durch seine Macht bewahren, sodass ihr die volle Rettung erlangt, die am Ende der Zeit offenbar wird. Gott wird euch bewahren. Gott wird euch ans Ziel bringen. Derselbe Geist, der zu den Menschen vor der Arche oder zur Zeit von Noah sprach und half, die acht, die durch diesen Gericht gerettet wurden. Genauso wird Gott uns Christen durch alles hindurch ans Ziel bringen. Jesus führt uns zum Ziel. Ihm steht dazu alle Macht zur Verfügung. Nichts kann ihn hindern, uns durch diese Welt zum Ziel zu führen. Deshalb ist es das Beste, das Allerbeste, besser geht's nicht, bei ihm zu bleiben.